Mein Name ist Matthias Loh, ich bin Pastor der FEG Stanz. Zu Beginn waren wir auch hier in der Gemeinde, als ich ein kleiner Knopf war. Genau, dann sind wir auf Stanz und ich bin der Sohn von Pierre und Sonja, für die Obwaldner, damit ihr mich nach Hause tun könnt. Genau. Ja, das ist so Teil meiner Geschichte, Teil unserer Geschichte. Aber heute geht es nicht um unsere Geschichte, sondern um eine, die wir in der Bibel finden. Und anhand von dieser Geschichte werden wir uns über die Taufe ein paar Gedanken machen. Und ich hoffe, es euch ein bisschen näher erklären oder bringen zu können, was in der Taufe eigentlich passiert. Die Geschichte, die wir finden, finden wir in 2. Könige 5, 1 bis 14. Das ist im Alten Testament. Da werden die Geschichten der Könige von Israel und Juda geschildert. Und es ist immer wieder eine gleiche Geschichte. Leute, die sich Gott zuwenden, wieder abwenden. Gott, der durch Propheten spricht, der in andere Länder wirkt. Und es wirkt über Israel hinaus. Und da finden wir eine sehr eindrückliche Geschichte. 2. Könige 5, zuerst einmal 1 bis 3. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin: Ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Da gibt es schon sehr viele Fragen, diese Geschichte. Aber so dieses Mädchen, das sagt, ach, bei uns zu Hause, früher da, wo ich wohnte, da könnte man ihm helfen. Und schlussendlich macht sich Naaman auf mit der Bewilligung des Königs. Er geht dann zum König von Israel und über ihn kommt er dann zu Elisa. Elisa war ein gottesfürchtiger, bekannter Prophet. Also ein Mann, der auf Gott hörte und der im Auftrag von Gott Sachen den Menschen weitersagte. Und auch so einige Wunder wirken konnte durch Gott. Also fuhr Naaman mit seinem Gefolge Elisa vors Haus, so die ganze Karawane, oder, machte Halt vor Elisas Haus. Und da macht Elisa etwas ganz Spannendes. Oder? Vor kurzer Zeit hatten wir ja so den Ukraine-Gipfel auf dem Bürgenstock, da kam alles Mögliche, oder da wurde Zeugs aufgefahren. Oder? Und so einer war Naaman, er war quasi der Verteidigungsminister einer Weltmacht. Und er kommt vors Haus von Elisa. Elisa ist so eine coole Socke. Der Prophet, also Elisa, schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte: Geh an den Jordan, tauch 7-mal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Und das war nicht so ein riesiges Haus, gell, dass es einen großen Aufwand gewesen wäre, selber rauszugehen. Da wurde Naaman zornig, kehrte um und schimpfte: Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mir hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich vor meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse, Abana und Parpar, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut macht er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, Wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter, wie der Bote Gottes es befohlen hatte. Stieg er ins Wasser und tauchte sich 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Was für eine eindrückliche Geschichte. Und zwar ganz viele Aspekte davon. Nicht nur, dass Naaman geheilt wird, sondern also ich finde den Weg schon sehr speziell. Und da will ich mit euch ein paar Gedanken darüber teilen. Und auch wenn es da nicht direkt um die neutestamentliche Taufe geht, sehen wir viele Parallelen und können einiges davon lernen. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, warum wird er nicht einfach durch seinen Glauben geheilt? Was will Gott damit eigentlich sagen? Warum macht Gott da so ein Tamtam, wenn er ihn doch heilen möchte? War jetzt vielleicht ein bisschen salopp, ich weiß. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Braucht Gott denn irgendeine Genugtuung, dass er heilt? Will er da jemanden plagen? Ja, das Handeln Gottes ist ein Stück weit ein Mysterium. Oder wir haben hier diesen stolzen, starken Kriegshelden und Gott erteilt ihm eine Lektion. Und nicht nur ihm, sondern auch seinem ganzen Umfeld und ich glaube auch uns. Also nicht eine Lektion in dem Sinne, dass er ihnen jetzt den Tarif durchgibt, aber die Menschen sollen etwas lernen. Damals wie heute. Und eins vorweg, Gott hätte dieses Untertauchen im Jordan nicht gebraucht, um ihn zu heilen. Gell? Gott hat es nicht nötig. Aber es geht um zwei Sachen, die ganz eng zueinander gehören. Er will wissen, ob der Mensch ihm vertraut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott will herausfinden oder will ihm zeigen, hey, vertrau mir. Vertrau mir. Denn, und das ist so das Zweite, denn Gott ist Gott. Er ist die höchste Autorität. Und wenn Gott wirklich Gott ist, der Höchste, der Wichtigste, der alles im Griff hat, dann lohnt es sich ja wirklich, ihm zu vertrauen, weil dann weiß er ja alles besser als wir, wenn er Gott ist, wenn er allgegenwärtig, allmächtig, allwissend ist. Wenn das unser Gott ist, dann lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Und ich glaube, das ist so diese Lektion, ich sag mal, die Lektion der Souveränität Gottes, die Naaman und sein ganzes Umfeld lernen müssen. Sie müssen lernen, Gott kann tun, was er will, weil schlussendlich will er ja das Beste für uns, aber was er vor allem will, ist, dass wir ihm vertrauen. Vertrauen. Und ja, und Vertrauen führt zu Gehorsam. Und er fordert manchmal Sachen, die wir uns vielleicht nicht ganz erklären können, jedoch eine hohe symbolische Signifikanz haben. Und die Bibel ist voll davon. Leuten, die Sachen machen müssen, die vielleicht keinen Sinn machen. Da gibt es hunderte von Geschichten. Bei Elisa haben wir auch so eine. Da geht ein Beil verloren, fällt in das Wasser und dann wirft Elisa ein Holzstück rein. Macht null Sinn. Null. Aber das Beil schwimmt wieder. Vertrauen. Vertrauen in einen allgegenwärtigen, allwissenden Gott. Er will unser Vertrauen. Und die Worte des Dieners sind, ich finde sie so spannend. Da sagt er: Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Weißt du, es ist nicht das siebenmalige Untertauchen im Jordan, das ihm heilt. In der Bibel sehen wir ganz viele Heilungen, die ganz verschieden funktionieren. Das ist kein Rezept, dass wenn du irgendetwas hast, du in den Jordan musst und dich siebenmal taufen lassen musst. Nein, wir haben Leute, die geheilt werden durch Berührung, ohne Berührung, durch Blurb auf die Augen streichen, was auch immer. Ganz viele verschiedene Sachen. Es geht nicht um die Formel, es geht darum, Gott zu vertrauen. Und der Diener macht hier einen ganz wichtigen Punkt. Er sagt: Na Mann, du fühlst dich vielleicht ein bisschen verarscht. Du bist da der Verteidigungsminister, du kommst da ran und hast das Gefühl, jetzt kommt da der rote Teppich, Elisa. Er sagt: Hey, aber schau mal. Er sagt dir einfach: Geh baden. Vertrau einfach und mach es. Und für Naaman war es irgendwie zu simpel. Die Lösung ist zu einfach, zu gut, um wahr zu sein. Hattest du dieses Erlebnis auch schon? Ein riesiges Problem und dann eine Lösung, die zu simpel war. Wo du dir den Kopf zerbrichst und am Ende denkst du: Hä, warum habe ich mir Sorgen gemacht? Diesen Sommer hatten wir eine Sommerferienlektüre, und zwar Ronja Räubertochter. Also es ist jetzt nicht eine Buchempfehlung für kleine Kinder oder so. Und jegliche Kraftausdrücke, die meine Kinder verwenden, stammen von diesem Buch. Genau. Maela hat nämlich im Jungscharlager, das ist meine älteste Tochter, einen Jungschar-Namen bekommen, und zwar Ronja. Und ich habe da noch einige Fragen. Ronja ist eine Räubertochter, was? Oh ja, okay. Nein. Also, wir haben eine intellektuelle Bildungslücke geschlossen. Und, also, ich fand diese Geschichte noch recht cool. Manchmal ein bisschen gefürchig. Aber Ronja ist dann... wer kennt von euch diese Geschichte? Okay, super. Also, Ronja und Birk sind in der Bärenhöhle. Und es wird langsam Winter. Sie sind ausgezogen, so am Anfang ihrer Pubertät, haben Mühe zu Hause und so weiter. Oder dann gehen sie in die Bärenhöhle bis kurz vor dem Winter. Und dann kommt Mathis, auch da eine Parallele. Mathis, der Vater von Ronja, der Räuberhäuptling, und will sie nach Hause holen. Und Ronja geht es so, eigentlich will sie nach Hause, aber sie will auch bei Birk bleiben. Birk aber ist der Sohn des widerlichen Räuberhäuptlings Borka. Ein sogenannter Hosenschisser, wie er immer wieder genannt wird. Und Ronja will bei Birk bleiben. Und es verreist sie. Und sie weiß, wenn ich bei Birk bleibe in der Bärenhöhle, dann überleben wir den Winter nicht. Und hey, schon Zwölfjährige haben solche Probleme, gell? Entweder die Liebe und der Tod oder nach Hause. Und sie weiß nicht, was besser ist. Kein Leben mit Birk oder ein Leben ohne Birk. Und ein riesiges Problem. Und der Vater macht etwas Überraschendes. Achtung, Spoiler. Er lädt den Jungen, den er wegen seiner Herkunft abgrundtief hasst, auf seine Burg zu kommen. Aber er sagt ihm: Ich werde dich dann nicht jeden Tag sehen und so, aber er lädt ihn ein. Und das ist so die Lösung, wo du denkst: Ach cool, sie leben, die Liebe ist da, juhu. Problem gelöst, vorläufig. Es kommen dann noch andere Probleme, genau. Und vielleicht haben wir so ähnliche Erlebnisse, wo wir ein riesiges Problem haben und die Lösung simpel ist. Und ich glaube, wir alle haben so ein Problem in uns. Und dieses Problem ist Friede mit Gott. Ich bin fest davon überzeugt, dass irgendwie jeder Mensch sich danach sehnt, Frieden mit Gott zu haben oder Frieden mit sich selbst. Ein Leben zu leben in Harmonie mit Gott und den Menschen. Und wir haben alle eine Unreinheit, die uns verunmöglicht, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und es ist irgendwie unmöglich, mit Unreinheit oder Sünde in Beziehung zu Gott zu treten. Das ist unmöglich. Das können wir nicht. Und darum ist diese Geschichte höchst spannend. Denn im damaligen Kontext waren Leute ausgeschlossen zum Teil aus der Gesellschaft oder aus dem Tempel und so, wenn sie unreine Haut hatten. Und das hatte Naaman. Er war aussätzig. Also Juden durften nicht in den Tempel, um zu beten. Sie waren ausgeschlossen. Die Ägypter, haben jetzt diese Bilder, oder, von den völlig rasierten Ägyptern und so, gell? Die waren nicht vollkommen rasiert, weil es irgendwie trendy war, sondern weil sie möglichst rein oder poliert sein wollten, damit ja nichts Schmutziges an ihnen haftet. Oder bei den Syrern, zu denen Naaman gehörte, war unreine Haut, Aussatz, etwas, was sie auch rituell unrein machte. Also sie konnten nicht in den Tempel gehen, sie durften nicht beten, sie waren ausgeschlossen aus einer Beziehung mit Gott. Also wenn du geschunden warst, hattest du keinen Zugang zu Gott. Und darum ist diese äußerliche Unreinheit oft auch ein Zeichen für das Innerliche, auch wenn es manchmal überhaupt keinen Zusammenhang hat. Und äußere Unreinheit trennt uns nicht von Gott, aber die innerliche. Wenn wir Sachen in unserem Leben haben, die zwischen uns und Gott stehen, dann ist das immer so ein Beziehungskiller. Und sie verhindern diese Beziehung zu Gott, was unsere Bestimmung ist, was die Bibel auch ewiges Leben nennt. Und das trennt uns von Gott und darum brauchen wir Frieden mit ihm. Und Friede, viele von euch wissen, ist ja etwas wahnsinnig Kompliziertes. Wenn wir in die Welt sehen, gell, die klügsten Köpfe auf der Welt schaffen es nicht, Frieden zu haben. Wir haben Konflikte, Ukraine, Russland, Israel, Palästina, das sind die zuvorderst sind, und ganz Haufen andere Konflikte in Geschäften, in Familien. Und irgendwie wollen die meisten Menschen Frieden, aber sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht und wir schaffen es auch nicht mit Gott. Weißt du, was oft fehlt? Was fehlt, ist die Vergebung. Vergebung schafft der Boden, wo Friede möglich ist. Konflikte brennen weiter, wenn nicht vergeben ist. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Wir brauchen Vergebung, damit wir wieder beziehungsfähig zu Gott werden. Und wie bekommen wir diese? Viele von euch haben das schon gehört. Wenn wir sie annehmen. Das ist wieder so einfach. Also ja, es braucht eine Voraussetzung. Demut, gell? Also ich muss eingestehen, dass ich weder perfekt noch das Zentrum des Universums bin. Und ich muss sagen, Gott, vergib mir. Ich brauche Gott. Gell? Und oft würden wir am liebsten etwas viel Kompliziertes tun, um Frieden mit Gott zu haben. Wir würden lieber irgendwie einen Haufen Geld bezahlen, etwas aufwenden, opfern, auf den Knien, das Flüeli Rampf pilgern, was auch immer. Ich meine, pilgern ist nichts Schlechtes. Aber der Frieden mit Gott bekomme ich nicht so. Der Friede mit Gott bekomme ich nur, wenn ich Vergebung annehme. Einfach annehmen. Und da sind wir wieder bei den Worten dieses Dieners. Hey, alles Komplizierte würdest du tun. Und dieses Einfache, was dich einfach Überwindung kostet, demütig zu sein, da bist du nicht bereit. Es ist einfacher als gedacht. Und wir sind nur ein Gebet von Gott entfernt, dass er uns reinigt. Und das drücken wir mit der Taufe aus. Wir drücken das mit der Taufe aus. Ich habe noch einen Satz von Paulus mitgenommen. Er schreibt das den Christen in Kolossea. Er schreibt von einem Übergangsritus zum Glauben. Und konkret war es so, dass früher mussten sich Leute, die zum jüdischen Glauben konvertierten, mussten sich die Männer beschneiden lassen, um zu zeigen, hey, wir gehören wirklich dazu. Und in diesem Zusammenhang schreibt Paulus Folgendes. Er schreibt vom Übergang, damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Er sagt, die Taufe, das ist das Symbol dazu, dass ihr mit Jesus gestorben seid, mit ihm auferstanden seid, dass er euren ganzen Dreck abgewaschen hat, dass ihr jetzt Frieden haben könnt mit Gott. Und schließlich geht es nur um das, dass wir Jesus vertrauen, dass er uns vergibt und mit uns Frieden schließt. Und das drücken die, die sich heute taufen lassen, heute mit der Taufe aus. Sie drücken aus, jawohl, ich gestehe ein, ich brauche Jesus. Sie gestehen ein, ich brauche Frieden. Aber sie wissen auch, ich habe diesen Frieden, weil ich zu Jesus gehöre. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.